Ja, meine lieben Geschwister, es freut mich, heute den Abend oder einen Teil des Abends mit euch zu verbringen. Mein Name ist Michael Kotsch. Seit 35 Jahren lebe ich bewusst als Christ und bin froh darüber. Das ist nichts etwas, was ich mit meinem eigenen Verdienst errungen habe, sondern immer wieder merke ich ja, da hat Gott an mir festgehalten, hat Gott mich geführt, hat Gott mir geholfen, in schwierigen Situationen dabei zu bleiben. Und ich hoffe, dass das auch bis zum Ende so weitergehen wird. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder. Seit 20 Jahren arbeite ich an der Bibelschule in Brake und mache das auch mit großer Freude, junge Menschen ein Stück weit einzuführen in geistlichen Dienst, in Auseinandersetzung mit Theologie. Daneben arbeite ich auch noch etwas im Bibelbund oder in der Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen oder heute in Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen und in einigen anderen Institutionen. Ich schreibe auch einige Bücher. Im Laufe der Zeit habe ich einige geschrieben über sehr unterschiedliche Themen, zum Teil kirchengeschichtliche Themen, zum Teil Auseinandersetzungen mit Menschen, die andere Positionen vertreten, zum Beispiel Atheisten oder Leuten, die eben da den Glauben kritisieren. Und das ist ja auch etwas, worum es heute Abend gehen wird, nämlich wie gehen wir mit Medien um? Wenn wir von einer neuen Sintflut der Medien reden, dann kann man das ja mehrfach deuten. Einmal kann man sagen, die Sintflut ist das, was alles überschwemmt. Und da müssen wir sagen, ja, die Medien überschwemmen heute alles. Und zwar in ganz vielfacher Hinsicht. Das ist jetzt noch nicht mal gewertet. Die Sintflut, da steckt aber auch drin, da soll die ganze Sünde von der Welt heruntergewaschen werden. Da waren die Menschen, die gottlos gewesen sind. Und es war eine Art Gericht Gottes. Vielleicht steckt auch das damit drin. Da kommt die Sünde dieser Welt, kommt durch die Medien in intensivster Weise zu uns allen. Das sind nicht nur die, die da draußen sind, irgendwelche Fremde, sondern zu uns allen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und damit wird allerdings die Sünde nicht weggewaschen, sondern sie wird eher intensiviert. Und wenn ich heute Abend über Medien spreche, dann kann ich ja eigentlich nur alles falsch machen. Oder besser gesagt, ich könnte mir jetzt jegliche Freunde, die ich vielleicht hier ja noch habe, da verscherzen. Weil je nachdem, was ihr gerne hören wollt. Also die einen, die wollen vielleicht gerne hören, die Medien sind das Schlimmste, was uns passieren kann. Und das ist so, ja. Und dann kann ich ja sagen, ja, das stimmt. Und die anderen sind vielleicht da, die sagen, mal das doch nicht alles so schwarz an die Wand, die Medien sind das Beste, was uns passieren kann. Und das stimmt in einer gewissen Weise auch. Das ist ja gerade schwieriger. Würden wir das nur auf einen Punkt reduzieren, dann würden wir einseitig sein und zwar falsch einseitig. Wir würden wichtige Aspekte ausblenden, die wir unbedingt im Blick haben müssen. Wenn wir jetzt in der Bibel nachlesen, was über neue Medien da drin steht, finden wir erst einmal direkt nichts. Ja gut, es gibt das Bild an der Wand, nicht? Das kennen wir auch alles, was dann spricht in der Zeit des Antichrists, aber was das nun genau ist, wissen wir ja nicht. Hundertprozentig. Heute würden wir sagen, naja, vielleicht ist das der Flachbildschirm, der da an der Wand hängt. Vielleicht. Aber wer weiß schon, welche Technik der Antichrist dann zur Verfügung haben wird? Wir wissen es nicht genau. Es kann auch sein, dass irgendein Hologramm ist oder so. Nicht? Wer weiß schon, welche Technik da eingesetzt werden wird. Und das Problem ist ja nicht das Bild an sich, sondern das Problem ist das, was das Bild vermittelt und was das Bild bewirkt. Das ist das Problem. Denn wir müssen deutlich vor Augen haben, der Antichrist wird nicht nur die Medien benutzen, die wir kennen als neue Medien, das heißt das Internet oder den Fernseher, sondern der Antichrist wird alles benutzen, um Menschen zu beeinflussen. Genauso das Radio, genauso die Bücher, genauso Plakate, genauso alles. Das heißt, das ist ja gerade das Totalitäre des Antichrist, wie wir in der Bibel finden, der am Ende von Gott wegziehen wird und mit allem, was zur Verfügung steht. Und deshalb, es geht mir heute Abend nicht darum zu sagen, es gibt da die guten Medien und da die bösen Medien, denn daran glaube ich nicht, es gibt nicht die guten und die bösen Medien. Wir können nicht sagen, das Internet ist böse und die Bücher sind gut. Denn durch die Bücher wurde in der Vergangenheit genauso viel Unheil verbreitet. Da wurden Millionen von Menschen aufgrund von Inhalten von Büchern getötet, verfolgt und so weiter. Dann denken wir doch einmal, die ganze Verfolgung, die es von Christen gegeben hat, beispielsweise durch die katholische Kirche in der Gegenreformation, ja, die haben ausschließlich Bücher benutzt, um gegen Christen zu polemisieren. Oder denken wir an das Unheil des Sozialismus-Kommunismus, was Millionen von Menschen. Also man redet allein davon, dass in der Sowjetunion in der Zeit Stalins etwa 50 bis 60 Millionen Menschen umgebracht worden sind in der Folge des atheistischen Sozialismus-Kommunismus. In China etwa noch mal so viel, noch ein paar Millionen, in Kambodscha und so weiter und so weiter. Und die haben keine modernen Medien benutzt, sondern eben Karl Marx und Lenin und Stalin haben in erster Linie Bücher benutzt und dann Radiosendungen. Und trotzdem hat es Millionen von Menschen das Leben gekostet. Pornografie ist keine Erfindung des Internets, sondern Pornografie gab es vorher genauso, nur halt in gedruckter Form. Also das heißt, nicht das Medium an sich ist das Problem, sondern das große Problem ist, was wird uns da vermittelt und wie gehen wir damit um? Ohne Medien wird es wahrscheinlich gar nicht gehen. Und Gott hat ja auch Medien benutzt, um uns seinen Willen mitzuteilen. Denn das, worauf wir hoffentlich alle bauen, ist ja die Bibel. Und die Bibel hat Gott uns nicht nur irgendwie direkt in das Gehirn gepflanzt, sondern er hat es in einem aufgeschriebenen Buch uns vermittelt. Und das können wir nehmen heute und können darin studieren und können darin lesen. Und diejenigen, manche von uns machen das vielleicht schon, die haben das dann in ihrem Smartphone drin oder im Computer drin, die Bibel. Ist die Frage, ist die Bibel, wenn wir sie am Computer lesen, schlechter, als wenn wir sie im Buch lesen? Also könnt ihr euch für euch beantworten? Ich würde sagen, nein. Denn dann könnte ich ja auch sagen, ja hey, die ersten Christen, die hatten auch keine Bibel so in der Hand. Die hatten eben Papyrusrollen. Also, wenn, dann müsst ihr Papyrusrollen benutzen. Die sind original. Da hat ein Paulus und ein Petrus drin gelesen. Die haben das auch nicht hier drin so gehabt. Also das heißt letztendlich, das Wort Gottes ist nicht das Papier. Das Wort Gottes ist der Inhalt dessen, was uns da vermittelt wird. Das ist von Gott inspiriert. Nicht das Papier, was wir hier haben. Das ist Papier, was hergestellt ist, auf verschiedenen Prozessen und so weiter. Das Entscheidende ist das, was da drin ist. Und ob wir das nun in Buchstaben lesen, die irgendwo am Bildschirm erscheinen, oder ob wir das hier gedruckt lesen, würde ich sagen, das ist nicht der entscheidende Unterschied. Der viel entscheidendere Unterschied ist, lassen wir uns durch das beeinflussen, was im Wort Gottes steht. Nehmen wir das auf, bestimmt das unser Denken und unser Handeln. Das ist das Entscheidende. Und dann ist das Medium das Sekundäre. Ja, es stimmt, es gibt Medien, die unterschiedlich wirken. Und bestimmte Medien eignen sich besser, um bestimmte Inhalte zu transportieren. Und das ist uns ja vollkommen klar. Also wollen wir beispielsweise Gefühle vermitteln. Da will einer sagen, ich liebe dich, ein Mann zu einer Frau und die lieben sich. Dann wird er das wahrscheinlich nicht in mathematischen Formeln tun. Mathematische Formeln sind ja auch ein Medium. Man versucht, irgendwelche Gedanken in Formeln zu fassen. Aber wie willst du das machen? X plus Y hoch 2 und dann sollt ihr erkennen, ich liebe dich. Nein, sondern das macht man in einem Gedicht vielleicht. Oder in einem Lied oder sonst irgendwie etwas. Aber will man jetzt beschreiben, wie sollst du einen Motor bauen? Du bist angestellt hier bei Mercedes-Benz, also sollst du einen Motor bauen. Und dann versucht der Ingenieur, das in ein Gedicht zu fassen. Ja, das wird ein bisschen kompliziert. Nein, da müssen harte Fakten, da müssen Formeln, Zahlen und all sowas rein. Dann ist die Sache klar. Also das heißt Medium, ein Medium ist Sprache, Gedichte, Musik. Das eignet sich eben für emotionale Sachen sehr stark. Oder geht es da um berechenbare Dinge, wie in der Naturwissenschaft, dann braucht man eine ganz andere Art von Medium. Da braucht man vielleicht Grafiken, wo das schön aufgezeichnet ist. Da braucht es Zahlen und Formeln, mit denen man das fassen kann. Also Medien sind unterschiedlich intensiv. Will ich meinen Schülern vermitteln, wie verhalten sich Hindus in Indien? Dann kann ich das in Worten beschreiben. Das ist aber was ganz anderes, wenn ich in einen kurzen Film vorspiele, wo sie die Menschen sehen, die Töne dazu hören, sehen, welche bunten Gewänder die anhaben. Das kann man sich mit Worten gar nicht so vermitteln und vor Augen führen, als wenn man das in ein paar Bildern vor Augen sieht und dann noch hört dabei. Und insofern, Medien eignen sich für bestimmte Sachen intensiv und gut und andere Medien eignen sich für andere Sachen intensiv und gut. Ich möchte heute Abend die Frage der Medien von mehreren verschiedenen Seiten betrachten. Und zwar insbesondere von der, also eigentlich mit vier Teilen. Also vier Teile wird das mein Vortrag heute haben. Und zwar einmal will ich betrachten, wo tauchen wir als Sender bei Medien auf und wo tauchen wir als Empfänger bei Medien auf. Das klingt vielleicht jetzt etwas abstrakt, ist aber ganz klar. Denn manchmal sind wir benutzen die Medien, um unsere Gedanken zu vermitteln, jemand anders. Beispielsweise, wir können einen Brief schreiben. Ein Brief ist ein Medium. Also das heißt, Medium bezeichnen wir etwas, was die Gedanken aus meinem Kopf zu einem anderen in den Kopf transportiert. Das ist ein Medium. Und ein Medium kann ein Brief sein. Ich schreibe das auf und der andere liest das und hoffentlich versteht er, was ich da sagen will. Und dann sind meine Gedanken später im Kopf des anderen. Der kann dann die verarbeiten und weiter damit umgehen. Also einerseits, ich bin derjenige, der etwas senden will, der etwas weitergeben will. Und dann kann ich Medien benutzen. Und ich bin derjenige, der etwas aufnimmt. Das heißt, ich bin der Empfänger, der Nutzer der Medien. Da, wo mir jemand anders seine Gedanken vermitteln will. Und beide Punkte möchte ich dann noch jeweils untergliedern in nämlich positiv und negativ. Also das heißt, wo gibt es positive Möglichkeiten und Chancen, wo gibt es die negativen und wie können wir die hoffentlich bestmöglich voneinander trennen? Fange ich doch zuerst einmal damit an, dass wir in den Medien heute senden. Ja, also das heißt, wir senden etwas aus, wir geben etwas weiter. Und da sind wir heute in der einmaligen Situation, dass wir heute Medien nutzen können, die frühere Generationen sich nicht mal vorstellen konnten oder manchmal davon geträumt haben. Also das heißt, wenn wir senden, ich komme jetzt erst einmal auch auf die Probleme, dann kann es aber bedeuten, dass wir dadurch, weil wir eine viel größere Gruppe von Menschen erreichen können, dann auch viel mehr Unheil anrichten. Das passiert jetzt. Ich werde insbesondere Beispiele nennen aus dem Bereich der modernen Medien, das heißt eben Internet. Einfach, weil das ist das Leitmedium heute, das ist das intensivste Medium. In der Zukunft kann ich euch auch prophetisch sagen, da wird der Fernseher irgendwann mal aufhören, Fernseher und Internet werden in baldiger Zukunft zusammenfließen, das wird es als getrennte Medien nicht mehr geben. Wahrscheinlich wird das Radio auch noch reinfließen, es gibt heute immer mehr eben Radio im Internet. Also das heißt, das wird vermutlich in der Zukunft das Leitmedium überhaupt werden. Wenn ihr jetzt mit Buchhändlern sprecht, die sagen auch schon eindeutig in den USA noch viel mehr als in Deutschland, dass dann eben ganz, ganz viele jüngere Leute lesen gar keine Bücher mehr, so gut wie gar keine, sondern das wird alles im Internet gelesen. Also auch da gibt es Veränderungen. Deshalb, ich werde Beispiele nehmen aus der Welt des Internets, was nicht heißt, dass das irgendwie anders ist bei Radio oder eben bei Fernsehen oder bei Büchern oder bei sonst irgendetwas. Die Beispiele, die ich nenne, die könnt ihr genauso übertragen auf jede der anderen Medien. Denn das Entscheidende ist nicht, dieses Medium ist böse und das Medium ist gut, sondern das Entscheidende ist, was vermittelt uns das und wie gehen wir damit um. Also, wenn ich jetzt sage, wir treten als Sender auf, dann ist es beispielsweise heute so, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch beispielsweise Facebook benutzen. Facebook nennt man ein sogenanntes soziales Netzwerk. Weltweit sind da Milliarden von Menschen dabei, die das nutzen. Also Facebook ist vereinfacht gesagt, du kannst eine eigene Seite auf Facebook haben und da kannst du dich vorstellen, da kannst du immer wieder etwas schreiben, wie es dir gerade geht, was du machst, du kannst Bilder da hineinstellen und dann können alle diejenigen, die deine Freunde sind, die können sich das anschauen und dann lesen und kommentieren und so weiter. Sehr weit verbreitet. Ja, okay. Also, ich probiere das dann. Wenn das nicht klappt, dann erinnere mich wieder daran. Also, bitte. Ja, da hinten war die Aufforderung, ich solle etwas langsamer sprechen. Ja. Also, ja, das ist jetzt Computer, nicht? Da der Commodore C64 oder sowas, nicht? Das gab's doch auch mal, ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, weil die natürliche Tendenz ist eher, dass ich dann mich bemühe, langsam zu sprechen, aber wir probieren es. Also, ja, der Gedanke dahinter ist, ich will versuchen, so viel wie möglich unterzubringen in der wenigen Zeit, die ihr mir gelassen habt. Und dann muss ich das eben dann etwas beschleunigen. Ne? Ja. Also ich habe das auch schon gemacht während des Studiums, habe ich meinen Schülern auch schon erzählt, ich habe gerne Vorträge gehört, damals noch so auf Kassette, nicht? Das gab's, du kennt ja so Kassettenrekorder und sowas. Und dann hatte ich einen, da konnte ich den mit beschleunigter Geschwindigkeit ablaufen lassen. Und dann habe ich mir die Predigt mit beschleunigter Geschwindigkeit angehört, einfach um dann Zeit zu sparen. Ne? Ja. Und wenn man sich konzentriert, man kann das auch gut verstehen. Ne? Also, ja. Also, aber ganz so möchte ich es heute Abend nicht machen. Also, Beispiel von Facebook. Heute ist es so, der normale Jugendliche, den du begegnest, der ist überall unterwegs so. Ne? Also das heißt, egal was da ringsherum passiert, ob da Autos sind, ob da gerade der Wald brennt oder ob da die Vögel zwitschern oder so, das ist so. Und wenn du einen siehst, der im Zug ist oder so, dann ist der so. Manchmal sogar unterhält er sich mit einem, der neben ihm sitzt, aber dann wird das eingegeben auf Facebook und dann tauschst du aus und der antwortet. Also das heißt, das ist die normale Kommunikation. Das müssen die Leute, die älter sind, erstmal verstehen. Heute ist für viele jüngere Leute, was im Internet ist, ist realer, als was in der Realität ist. Also für viele ist das, was im Internet ist, was du in Facebook bist, das ist realer, als das, was die Realität ist. Also ich habe viel mit jungen Leuten zu tun und dann kommt beispielsweise, ich habe da jemanden kennengelernt. Da sage ich, ja, was kennst du denn von der Person? Ja, wir schreiben uns seit 2 Monaten bei Facebook. Und dann bin ich immer wieder ganz verblüfft als einer der schon älteren Generation, nicht? Also manche sind ja von einer noch älteren Generation, aber und dann sage ich, du weißt doch von dem gar nichts. Das Bild, das kannst du irgendwo aus dem Internet rausziehen, das kann ich jetzt einsetzen, du weißt ja nicht mal, ob die Person existiert. Und was die schreibt, da kann man ja alles lügen. Und dann hat man den Eindruck, nein, das stimmt doch nicht, ich kenne die Person. weil ich da ein paar Bilder gesehen habe, weil ich da irgendwelche Texte gelesen habe. Und das ist symptomatisch für unsere Gegenwart. Für einen jungen Menschen heute ist das, was im Internet ist, mehr real als das, mit dem man zu tun hat, den man sieht, dem man täglich begegnet. Manchmal kennt man die Leute nicht, die man täglich begegnet. Die, die man im Internet sieht, sind realer. Und das ist dann ein Problem. Internetkommunikation, Gesprächsführung ist anders, als wenn wir miteinander reden. Denn das Internet, weil man eine gewisse Entfernung hat, verleitet dazu, Gefühle intensiver auszudrücken. Die negativen Gefühle wie die positiven Gefühle. Also, als ich angefangen hatte, kleine Kurzpredigten bei YouTube. Also YouTube ist ein Kanal im Internet, über den man kurze Filme präsentieren kann, zu machen. Dann war ich erstmal betroffen und erschreckt, wie die Leute mich da beschimpft haben. Und das habe ich im täglichen Leben so bisher kaum erlebt. Also dann ist meinetwegen ein Kommentar zu einer Kurzpredigt, die ich halte, du bist doch vollkommen verblödet. Ja. Oder so klug wie du war ich schon mit 6 Jahren. Oder so. Ja. Und dann ist kein Kommentar dabei, sondern dann ist alles. Punkt, das war's. Und da merken wir, Gefühle drückt man im Internet, weil der andere ja entfernt ist. Du siehst nicht, wie er reagiert. Drückt man viel radikaler aus. Im Internet wird aber auch positiv gesagt. Da sagt man viel mehr, ich liebe, 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 liebe dich. Obwohl du den anderen gar nicht kennst. Also das heißt, das Internet verleitet, wenn wir es mal mit herkömmlichen Worten sagen, zum Übertreiben, zum Lügen. Letztendlich ist das ja Lüge. Und da müssen wir sensibel sein. Wenn wir das Internet nutzen, ich als Beispiel, genauso Radio, Telefon, alles, wenn wir diese Medien nutzen, wir müssen aufpassen, dass wir neudeutsch authentisch, echt sind. Oder wir könnten auch biblisch sagen, ehrlich sind. Dass wir so sind, wie wir vor Gott sind, dass wir nichts vormachen. Denn das Internet eignet sich wie kein anderes Medium zu Betrug, zu Lüge und zur Übertreibung. Denn wenn du einen fertig machst im Internet, du siehst ja nicht, wie der unter Tränen zusammenbricht und fertig ist. Und das Internet hat zwischenzeitlich dazu beigetragen, dass Leute ermordet worden sind durch das Internet. Direkt und indirekt. Also manchmal, dann setzt irgendeiner etwas in die Welt und die anderen verbreiten das einfach, weil keiner überprüft mehr im Internet, was er weitergibt. Und da muss man sagen, das ist eine Herausforderung. Wenn wir etwas weitergeben, Informationen, dann müssen wir sehen, stimmt die oder stimmt die nicht, sonst werden wir zu Lügnern. Und dann sind wir verantwortlich für Gott, was wir geschrieben und gesagt haben. Und das gilt sowohl, was man bei Facebook schreibt, also irgendwelche tollen Sachen, auch als bei negativen Sachen. Ich weiß, es gibt manche Geschwister, die lieben insbesondere die negativen Meldungen. Und manche sind dann auch sehr geneigt, die bekommen irgendein E-Mail zugeschickt und dass irgendwas Negatives, Schlimmes wieder passiert. Und ehe sie es überprüfen und filtern, schicken sie es wieder an 1000 andere weiter. Und wie willst du das je wieder zurückgängig machen? Weil bei vielen Dingen, da heißt es, wir müssen schon sehr, sehr gutes Vertrauen haben. Ich weiß von einigen Geschwistern, warum ich regelmäßig E-Mails und viele gute, aber ich bekomme immer wieder auch von Geschwistern, die ich namentlich ja nicht nenne, muss auch gar nicht sein, aber Sachen, die sind wirklich nicht gut recherchiert. Manche, da habe ich den Leuten auch zurückgeschrieben, hey, was verbreitest du da? Da schickt einer beispielsweise eine E-Mail herum, wo die Katholiken richtig fertig gemacht werden. Und es gibt ja manche Christen, die mögen das so richtig fertig machen. Und dann sehe ich aber schon am Stil, das ist ein Aufsatz, der kommt vom universellen Leben. Denn die haben eine eigene Seite, das ist aber eine Sekte. Und das heißt, dann verschickt er an ganz viele andere Christen eine Internetseite, die von einer Sekte kommt, ohne zu überprüfen, woher die Quelle kommt, einfach weil es richtig böse auf die Katholiken ist. Und das ist Unwahrhaftigkeit, das ist Lüge und vor der werden wir uns auch vor Gott verantworten müssen. Das heißt, wir sollten auch sensibel damit umgehen, selbst wenn Dinge in unserem Interesse sind, können wir darauf wirklich vertrauen, ist das wirklich gut recherchiert. Oder ein anderes Mal, da schickt mir einer ein E-Mail, da gibt es dann solche PowerPoint-Folien, also das heißt so schöne Bilder und dann waren da schöne Bilder mit Bibeltext unten. Und das war dann so irgendwie Bilder von Irland. Und dann war unten eine Internetadresse. Wenn man anklickte, kam man da drauf. Und dann habe ich da angeklickt, weil das mir der Bruder geschickt hat und plötzlich bin ich dann auf einer Seite, da werden dann lauter pornografische Bilder angeboten. Und da denke ich, mein lieber Bruder, du hast das irgendwo her und du hast das irgendwo runterkopiert, hast du dir nicht mal die Seite angeschaut, mit der du den Link verbunden hast. Und solche Sachen erlebe ich immer wieder und deshalb, wir müssen auch aufpassen, was geben wir weiter. Denn wir sind dafür verantwortlich. Es ist heute sehr, sehr leicht, Dinge weiterzugeben. Es ist sehr leicht, mit Menschen in Verbindung zu treten, so leicht und so gut wie nie früher. Aber wir sind dann auch noch immer verantwortlich für das, was wir als Worte und als Inhalte und als Bilder weitergeben. Und da müssen wir aufpassen, weil das so leicht ist und weil wir nicht immer sehen, was es auslöst, machen wir manchmal Dinge, die wir eben von Auge zu Auge, von Angesicht zu Angesicht nicht tun würden. Oder es gibt im Englischsprachigen, die haben ja manchmal so krasse Ausdrücke dafür, dann gibt es den Begriff des Shitstorms, so nennt sich das. Das bedeutet, irgendeiner fängt an, über jemanden zu schimpfen und dann klinken sich immer mehr ein und hinterher bekommt derjenige, der da fertig gemacht wird, tausende von E-Mails und Bildern mit übelsten Beschimpfungen, alles von Leuten, die meistens gar nicht mehr wissen, worum es geht, aber die den vollkommen fertig machen. Da gab es einen Fall in den USA von einer Modekette. Und da war da so ein kleines Sternchen aus Hollywood, die war sauer auf die Modekette, weil sie ihr, also das heißt ihre Ladenkette, weil sie ihr ihre Kleidung nicht geschenkt haben. Und dann hat sie zu all ihren Fans geschrieben, bei Twitter, das ist auch so eine Internetseite, da hat sie geschrieben, diese Firma ist ganz schlecht, die betrügen die Leute. Und jetzt haben alle die Fans von dieser jungen Frau, der Schauspielerin, haben das wieder weitergetragen. Und hinterher gab es einen immensen wirtschaftlichen Schaden, der an sich gar nicht stimmte. Einfach weil man darauf vertraute, da sei ein Betrug, der nie stattgefunden hat. Ein anderes Beispiel, vielleicht erinnern Sie sich daran. Ich meine, es sei jetzt ungefähr 2 Jahre her, bin mir nicht ganz sicher. Da war ein Mord in einem Parkhaus in Emden, Deutschland. Und dann hat man wenig später einen jungen Mann festgenommen, der war schon sehr zwielichtig, man verdächtigte ihn, den Mord begangen zu haben. Und dann gab es über Facebook immer mehr Meldungen, das ist der Mörder und der Mörder ist festgenommen worden und mit Namen, weil die Polizei auch den Namen genannt hatte. Und nach 2 Tagen stellte man fest, man hat den Falschen festgenommen. Und jetzt gab es Morddrohungen für diesen Mann, als er freigelassen werden sollte, weil dann im Internet war, ja, wir wissen doch, das ist der Mörder. Und jetzt lässt die Polizei ihn frei, weil es keine Beweise gibt. Und so musste die Polizei ihn für längere Zeit in Schutzhaft halten, weil die Gefahr bestand, dass durch diese Meute, die da im Internet aufgebaut worden ist, dass man ihn gelyncht hätte, hätte man ihn freigelassen. Und viele Leute haben da mitgemacht und gedroht, die über den Kriminalfall gar nichts wissen, die den Mann weder kennen, noch den Mord, noch die Untersuchung, aber sie waren sicher, das ist der Mörder. Und da merken wir, wir haben durch die neuen Medien, durch das, was wir weitergeben an Informationen, durch das, was wir schreiben im positiven und im negativen Bereich, eine riesengroße Verantwortung, nicht einfach Dinge zu übernehmen und zu glauben, sondern zu prüfen, da wo wir sie weitergeben. Das ist das Negative. Wir müssen aufpassen, was wir weitergeben, denn heute merke ich auch bei Christen, sie geben viele Sachen weiter, die sind vollkommen unseriös, die sind falsch, häufig sogar erlogen und man kümmert sich nicht drum. Weil sie dem eigenen Klischee entsprechen, den eigenen Erwartungen entsprechen, manchmal Vorurteile bedienen. Und da müssen wir sagen, das ist kein Beispiel für Christsein, sondern da wir müssen, sollen als Christen ehrlich und wahrhaftig sein. Das sind Tugenden, die wir in der Bibel haben. Und deshalb, wir können nicht einfach Sachen weitergeben, weil sie uns in den Kram passen, weil sie vielleicht die Muslime fertig machen, weil sie die Katholiken fertig machen, weil sie sonst irgendjemand fertig machen, sondern wir müssen überprüfen. Und manchmal stimmen Dinge und dann können wir sie guten Gewissens weitergeben. Wenn sie nicht stimmen, dann ist es eine Lüge, selbst wenn es gegen jemanden ist, der böse ist. Und darauf müssen wir achten, wenn wir Sachen weitergeben. Und auch, wenn wir persönliche Dinge weitergeben, eben nicht zu übertreiben. Oder manchmal, dann lese ich das, dann gibt es da irgendwie eine Stellungnahme von einem Homosexuellen. Und dann gibt es da drunter gleich ein paar Kommentare von Christen. Und manche Christen sind einfach, das ist auch geistlich nicht in Ordnung, wenn man die Leute übelst beschimpft. Ich meine, wollt ihr die erreichen, für Jesus gewinnen oder wollt ihr einfach jemanden fertig machen oder frostlos werden? Und dann bemerkt man noch, dass es fromme Leute sind, die da schreiben. Da würde ich sagen, was ist dann die Absicht? Da sind wir verantwortlich für unsere Worte vor Gott und vor diesen Menschen. Und was, es geht mir gar nicht um die Meinung, sondern es geht mir darum, was präsentieren wir, was sagen wir, stimmt das oder stimmt es nicht? Wir werden dafür vor Gott Verantwortung ablegen müssen. Also das ist die negative Seite, wenn wir Sachen weitergeben. Wir sind die Sender. Ich möchte aber hier mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, die Chancen und die Möglichkeiten aufzeigen, die wir heute als Sender haben, wenn wir die modernen Medien benutzen. Es war nie so einfach, geistliche Inhalte einem großen Publikum zu vermitteln, wie das heute der Fall ist, durch das Internet. Andere Medien genauso, aber beim Internet umso leichter. Und das in ansprechender und guter Weise, wenn wir uns Mühe geben damit. Wir können, wenn wir uns Mühe geben, heute mit Menschen über den christlichen Glauben sprechen, die konntest du früher nur erreichen, wenn du Außenmissionar warst und jahrelang vorbereitet warst und selbst dann hat dich das Land vielleicht gar nicht einreisen lassen. Beispielsweise, ich unterrichte bei uns an der Schule auch den Islam. Ich hatte auch Religionswissenschaft studiert, mich damit intensiver beschäftigt und eine Aufgabe ist, die ich den Schülern gebe, sprecht mal mit Studenten aus islamischen Ländern über den christlichen Glauben. Und dann sind jedes Jahr, das sind Schüler, die sprechen mit Studenten aus Saudi-Arabien über den christlichen Glauben. In Saudi-Arabien darfst du nicht mal einreisen mit einer Bibel, wenn du sagst, du willst darüber reden. Geschweige denn missionieren. Aber du kannst heute über bestimmte Seiten im Internet mit Studenten aus Saudi-Arabien über den christlichen Glauben reden. Und dir kann ja fast nichts passieren. Ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, dass irgendein islamischer Extremist dir ein Virus schickt. Also jetzt keinen zum Husten, sondern einen, der im Computer ist. Und das dürfen wir nicht von der Hand weisen. Das wird passieren. Wir als Bibelschule, ich hatte auch bei uns auf der Bibelschulseite einen Aufsatz über den islamischen Extremismus. Und dann eines Morgens, da war unsere ganze Internetseite gelöscht. Und stattdessen war dann auf der Internetseite, wenn du dann am Morgen auf Bibelschule Brake gegangen bist, war da das Bild einer Moschee und der islamische Gebetsruf. Ja. Ja, und wir haben das bei der Polizei angezeigt und die ist dem nachgegangen und hat dann festgestellt, das war irgendjemand aus der Türkei, aber weil die deutsche Polizei in der Türkei kein Zugriffsrecht hat, ist das dann im Sand verlaufen. Das kann passieren. Aber ich muss sagen, immer noch lieber eine geänderte Internetseite, als du wirst erschossen, eingesperrt, umgebracht oder sonst irgendetwas. Ja. Und hier müssen wir sagen, wir haben eine Chance, da Leute zu erreichen und das ist Realität. Also manches Mal ist das Problem ja, wir sehen nicht immer die Leute, die wir erreichen. Aber da hatte ich doch vor etwa 2 Monaten ein schönes Erlebnis. Ich war in Pforzheim in einer Gemeinde und am Ende kommt ein Mann um die 30 auf mich zu und er sagt zu mir, sagst du, Michael, weißt du, ich kenne dich, ich kannte den nie, habe ihn nie gesehen. Da sagt er, ich habe vor 1,5 Jahren angefangen, deine Videos im Internet anzuschauen und ich habe mit dem Glauben nichts zu tun gehabt. Und dann fand ich das so interessant, da habe ich mir die alle angeschaut und danach habe ich mir noch andere Christliche angeschaut und dann habe ich angefangen, die christliche Gemeinde zu besuchen und zwischenzeitlich war er bekehrt. Und sein erster Kontakt mit dem christlichen Glauben war über die Videos, die ich ins Internet gestellt habe. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich nenne es, weil es mich persönlich ermutigt hat, weil wenn ich so etwas mache, ich sehe ja nicht, wer das sieht und anschaut, ich weiß nicht, wie die Leute drauf reagieren, aber jetzt einmal zu sehen, tatsächlich Gott benutzt das, Gott gebraucht das, um Menschen anzusprechen und viele Menschen heute würden gar keinen Fuß in eine christliche Gemeinde setzen, weil christliche Gemeinde ist für sie so weit entfernt, das klingt für sie so sektiererisch, aber im Internet rumsurfen, das tun die den ganzen Tag und da können sie auf Dinge stoßen, die wir im Internet präsentieren. Und das ist eine unheimliche Chance, die wir haben. Wir können positive Inhalte vermitteln auf solch eine Art und Weise, dass Menschen darauf aufmerksam werden und zwar Christen ermutigen, zum Beispiel in Gebieten, in denen es wenig Christen gibt oder in denen es wenig geistliche Ermutigung gibt. Wir haben Internetseiten. Also bei uns müssen die Schüler an der Bibelschule Brake auch praktisch mitarbeiten. Wir sagen, Christsein besteht nicht nur im intellektuellen Diskutieren, sondern auch in praktischer Mitarbeit. Und dann sehe ich die draußen im Garten oder beim Putzen und ganz viele Schüler haben dann Stöpsel in den Ohren, ne, beim Arbeiten, beim Fegen draußen. Und dann habe ich mir immer erst so gedacht, die hören Musik und manche hören auch Musik. Aber immer mehr hatten mir dann erzählt, sie hören dann Predigten. Da dachte ich, ist das nicht fantastisch? Da haben wir heute so eine leichte Möglichkeit, gute Predigten zu hören. Nie früher gab es das. Also mal vor 100 Jahren. Ja, wenn du jetzt da einen Pfarrer, Prediger gehabt hast, der war nicht so in Ordnung, das gab es ja immer. Ja, wo wirst du was anderes hören? Da musstest du hinfahren irgendwo. Autos hatte man vor 100 Jahren kaum. Da musst du mit dem Pferd zu Fuß oder sonst wo. Heute, du kannst dich vor das Internet setzen, gehst auf solche Seiten wie Sermon Online und da hast du hunderte von guten Predigten, die kannst du ja runterladen. Das kostet nicht mal was. Ich weiß ja noch die Zeit, wo du, habe ich halt auch immer so Kassetten gekauft, ne, von Predigten. Aber die musst du ja noch alle kaufen. Und irgendwas, was ein ganz Regal voll gehabt von Kassetten. Und heute, du kannst die alle auf deinen kleinen Stick laden, auf deinen MP3-Player oder auf dem Computer. Du kannst dir das anhören und das kostet nichts und das nimmt keinen Platz weg und du kannst dich erbauen lassen. Und da habe ich gedacht, ach, da bin ich doch jetzt stolz auf meine Schüler. Die nutzen die Zeit so, wo sie die Arbeit machen, dann noch, um sich geistlich erbauen zu lassen durch gute Predigten, die sie im Internet herunterladen. Also das heißt, wir können dann eben auch Predigten, Gedankenanregungen selbst dort deponieren, also dort unterbringen und andere können sie nutzen, um dadurch ermutigt zu werden. Wir können das senden. Oder ich kenne ein paar Gemeinden, die übertragen Gemeindeveranstaltungen, Gottesdienste per Livestream-Internet. Also das bedeutet, irgendwo auf der Welt kann man sich die anschauen. Und ich weiß, jetzt sagen einige, ja, unterstützen wir nicht, dass die Leute gar nicht mehr in die Gemeinde kommen. Das kann passieren. Aber denken wir doch mal nicht erst an das Negative, sondern an das Positive. Da sind zum Beispiel von unserer Gemeinde mehrere Missionare, die sind ausgesandt. Die sind irgendwo im Urwald. Die haben da keine Gemeinde, aber sie haben Internetanschluss. Und dann können die bei uns am Gottesdienst, also wenn wir das hätten, wir machen das noch nicht, aber andere Gemeinden, dann können die am Gottesdienst in der deutschen Gemeinde teilnehmen und können da persönlich erbaut werden. Was ist mit den Alten, die im Seniorenheim sind? Die werden nicht immer abgeholt. Was ist mit denen, die im Krankenhaus sind? Oder wir haben einen Mann bei uns in der Gemeinde, der ist dann für ein Jahr von seiner Firma nach China geschickt worden. Und naja, gut, der kann die chinesische Gemeinde besuchen, aber es ist was ganz anderes, als wenn er den Kontakt zur Gemeinde halten kann und dann sieht, wie laufen die Gottesdienste. Denken wir an diese Sachen, dann können wir merken, dass wir da manche Leute erreichen können, die man früher auf diese Art und Weise nicht hat erreichen können. Und das ist das, wir können das senden in positiver Art und Weise. Wir müssen es nur wollen und den richtigen Weg dafür finden, das zu machen. Also ich finde, es gibt da eine sehr gute Möglichkeit, Botschaften zu vermitteln und weiterzugeben für die Sachen, die uns wichtig sind. Oder denken wir an die Diskussion, die es gegeben hat um den Bildungsplan Baden-Württemberg. Die meisten von uns würden davon gar nicht mitbekommen, würde es das Internet nicht geben. Und die ganzen Unterschriftenlisten, die sind alle übers Internet. Hätte man die alle verschicken müssen, das hätte ja Tausende von Euro gekostet, allein nur an Porto, Kopierkosten und so weiter. Und so haben insgesamt, ich weiß nicht, waren die 200.000 Leute, glaube ich, die da unterschrieben haben. Das ging in erster Linie übers Internet. Ist doch eine praktische Möglichkeit. Und die hat immerhin was ausgelöst, dass auch die baden-württembergische Landesregierung sich neu überlegt hat, wollen wir das wirklich so machen? Wollen wir wiedergewählt werden? Weil da so eine massive Rückmeldung gekommen ist. Und das sind Möglichkeiten, die wir haben. Also auch hier, wir können unsere Meinung sagen, hoffentlich in eine positive Art und Weise, die anderen Leuten etwas vom Glauben vermittelt oder auch Protest erhebt, sagen, das wollen wir so nicht. Und diese Möglichkeit haben wir. Und deshalb würde ich vielen raten, das Internet in dieser positiven Art und Weise zu nutzen, wie auch andere Medien zu nutzen, das Böse nicht zu tun, nicht zu lügen, falsche Gerüchte zu verbreiten oder sonst irgendetwas, aber positiv zu nutzen, um das Evangelium auf eine gute Art und Weise zu vermitteln. Um mit Menschen über Glaubensfragen zu sprechen oder zu diskutieren, die wir sonst nie treffen würden, aber die in der Anonymität des Internets eher bereit sind, über ihre Glaubensfragen zu sprechen. Und natürlich, es gibt die Leute, die wollen bloß rumdiskutieren. Die gibt's im Alltag lebendig und die gibt's im Internet auch. Das muss man erkennen und da muss man irgendwas sagen, Schluss, hören wir hier auf. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so. Ich benutze ja Medien, um geistliche Gedanken zu vermitteln. Ich mache das in klassischer Form, indem ich für christliche Zeitschriften schreibe und Bücher schreibe. Ich mache das im Radio, ich mache das aber auch übers Internet und zwar an verschiedenen Stellen, beispielsweise über Facebook. Also falls ihr auch bei Facebook seid, könnt ihr meine Freunde werden. Ja, ihr wisst das ja nicht, Facebook-Freunde, ne, gibt es ja so. Und ich versuche immer wieder einmal zu informieren, über was mache ich denn gerade. Weil ich weiß, das sind einige Christen, die ich kenne, die beten dann dafür, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und das geht ja viel schneller. Ich schreibe das eben bei Facebook und sie wissen das und sie beten dafür. Bei ganz vielen Veranstaltungen, wo ich hingehe, dann treffe ich Leute, die sind gekommen, weil sie es in Facebook gelesen haben. Haben gedacht, ah, der Michael ist da, ich gehe da auch mal hin, ich höre mir das mal an. Und das ist eine Möglichkeit, wenig Zeitaufwand kann positive Auswirkungen haben. So einmal in der Woche mache ich dann eine kurze Gedankenanregung, manchmal eine kurze Predigt oder einen Kommentar zum Zeitgeschehen und dann merke ich, das spricht Leute an und immer wieder sind Leute, die bedanken sich dafür, weil sie merken, oh, das war ein guter Gedanke. Genauso empfinde ich das auch, nur ich wusste gar nicht, wie ich es ausdrücken kann. Und dann schicken die das wieder ihren Freunden und so. Und das heißt, ich kann über Facebook Leute erreichen, die ich sonst nicht erreichen könnte. Ich bin in einer Jugendfreizeit und das ist manchmal richtig nett und toll und es gibt gute Gespräche. Aber dann verliert man sich aus den Augen, man sieht sich nicht wieder. Heute sind dann vielfach Jugendliche, die Interesse haben, die werden meine Facebook-Freunde und irgendwann im Jahr dann melden sich. Dann sagen sie, Michael, da habe ich eine Frage oder da hat mein Religionslehrer das und das gesagt. Was sagst du denn dazu? Würden wir nicht über Facebook oder das Internet verbunden sein, die meisten würden sich nicht hinsetzen und einen Brief schreiben. Aber wenn sie sowieso im Internet sind, eben mal 2 Minuten was zu schreiben, das machen die. Und dann kann ich ihnen kurz antworten, kann ihnen einen Buchtipp geben oder ein paar Gedanken weitergeben. Und hier haben wir eine unheimliche Chance, die wir haben, positive Inhalte erbauend, ermutigend weiterzugeben, Orientierung gebend. Und das sollten wir nutzen. Oder ich habe ja schon erwähnt, meine YouTube-Filme. Ich habe jetzt auch eben vor einem Jahr angefangen, mit einer kleinen Arbeitsgruppe von Bibelschülern kurze kleine Filme zu machen, um den Schülern zu zeigen, welche Möglichkeiten man damit hat, mit dieser Art der modernen Medien. Und es geht mir nicht darum, dann irgendwelchen Blödsinn zu machen, den wir im Internet ja auch haben, sondern bewusst Gedanken zu vermitteln, die aufbauend weiterführend sein können. Natürlich muss ich mir Gedanken machen, ist mein Publikum jetzt der Gläubige? Dann rede ich etwas anders. Dann kann ich andere Begriffe benutzen, die der Gläubige auch versteht. Oder ist mein Publikum der Ungläubige? Da muss ich viele Sachen erstmal erklären, die ich meine, damit er das richtig versteht und einordnen kann. Also, mein erster Punkt war, wir nutzen die Medien als Sender. Wir sind diejenigen, die Informationen weitergeben. Wir können es negativ machen, indem wir Gerüchte, Lügen verbreiten, indem wir Übertreibungen weitergeben, im Positiven wie im Negativen. Du bist im Ehestreit und dann setzt du bei Facebook rein, meine Frau ist richtig böse und gemein. Und das kannst du hinterher nie mehr zurückholen. Und wenn du dich dann wieder versöhnt hast mit deiner Frau, ja, dann denkt die ganze Welt jetzt, deine Frau ist böse und gemein. Deshalb überleg dir gut, was du bei Facebook reinstellst oder in irgendwelchen anderen sozialen Medien reinstellst und genauso im Positiven, also sich das gut überlegen. Und ihr müsst immer daran denken, das Internet hat ein ewiges Gedächtnis. Stimmt nicht ganz, aber fast. Ne? Und deshalb ist das auch immerum wichtig, wenn man irgendwelchen Blödsinn da reingestellt hat, der wird dir dann dich dein Leben lang verfolgen. Selbst wenn du deine Internetseite löscht, dann haben das schon 100.000 andere irgendwo kopiert und irgendwo lagert es in Zwischenspeichern und so. Und dann tauchen die Sachen irgendwann wieder auf. Deshalb überlegt euch gut, was ihr irgendwo sendet. Manche sagen jetzt auch, ja, Michael, weißt du, ist das nicht gefährlich? Wenn der Antichrist kommt, dann weiß er sofort, dass wir dazu gehören. Dann würde ich doch sagen, Halleluja, dann freut euch. Dann kommt ihr gar nicht mehr in die Versuche, euch zu verstecken. Ja, denn dann wisst ihr, der Antichrist weiß sowieso Bescheid. Oder habt ihr etwa vor, wenn der Antichrist kommt, euch irgendwo zu verstecken zu tun? Nee, ich habe damit nichts zu tun. So wie Petrus. Nein, ich kenne den doch nicht. Dann ist doch viel besser, die Leute wissen, ihr gehört dazu, ihr seid auch so böse Extremisten. Dann ist die Sache klar. Und deshalb überlegt euch das gut, was ihr sendet. Aber wenn ihr für Jesus Christus einsteht, ja, dann habt doch keine Scheu, das zu tun. Und wenn ihr dafür Prügel bekommt, ja, was sagt Jesus am Ende der Seligpreisung? Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, um meines Namens willen, wenn sie reden, manch böses, lügnerisches Wort gegen euch, dann sind wir selig. Jesus sagt, das ist das, wie wir auftreten sollen. Denn da steht da, genauso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, das war doch schon immer so, das ist nicht erst heute so. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, das ist dann, wo treten wir auf, wo wir Empfänger von Medien sind. Das heißt, die Medien vermitteln uns Gedanken. Und da müssen wir sagen, das war noch nie so schlimm wie heute. Wenn du dir das Schlimmste vorstellst von irgendeiner Meldung oder so, dann kann ich dir garantieren, im Internet gibt es noch viel schlimmere Sachen. Und zwar egal, in welche Richtung schlimm. Also die größten Lügen, die größte Gottlosigkeit, es gibt im Internet immer noch Schlimmeres. Und das Problem ist, das wird verbreitet überall hin und jeder kann es aufnehmen. Da wird nicht erst geprüft, ob dein IQ dazu reicht, das auch zu verstehen und zu hinterfragen. Da wird auch nicht überprüft, ob das kleine Kinder sehen oder Erwachsene sehen. Und deshalb, da sind wir in einer riesigen Problem und riesigen Gefahr als Empfänger, weil das Internet bietet alles an. Und ich erlebe immer weniger Menschen, die können im Internet und mit den Medien überhaupt unterscheiden, sind die Informationen, die sie bekommen, seriös und gut oder nicht. Und zwar gilt für Christen wie für Nicht-Christen. Ich erlebe das für manche unserer Schüler. Die müssen ja auch Ausarbeitungen schreiben. Und wenn ich viele Schüler nicht dazu zwinge, die Bibliothek zu benutzen, dann tun sie es nicht. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist an der Uni genau dasselbe. Das heißt, das Einfachste ist doch, du gibst bei Google irgendein Stichwort ein, und dann nimmst du die ersten 10 Seiten und dann schreibst das irgendwie zusammen, kopierst das, nicht? Machen doch selbst manche Leute, die Doktorarbeiten schreiben. Ja. Und dann gibst du das ab. Ja, und ich meine, erstmal ist das natürlich geistlicher Diebstahl und so weiter, aber ich erlebe, dass viele Schüler und viele Christen nicht mal durchschauen, was sie zitieren. Da sehe ich Leute, die zitieren ihren Ausarbeitungen die ärgsten Bibelkritiker, weil die sich fromm ausdrücken. Ja, die Bibelkritiker, da steht nicht auf einer Seite der Bibelkritiker erstmal Totenkopf, Vorsicht, Bibelkritik. Nein, sondern da steht, wir glauben doch auch, wir sind doch auch fromm. Ja, aber wenn du das nicht richtig zu deuten weißt, wenn du die Hintergründe nicht kennst, die Stichworte erkennst, wenn du nicht mal gegen den Strich bürstest, dann erlebe ich heute immer mehr fromme Christen in selbst konservativ bibeltreuen Gemeinden, die lesen Sachen, die die schlimmste Bibelkritik ist und manchmal merken sie es nicht mal. Und das ist wirklich fatal, das ist wirklich ganz schlimm. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, ja von dem Zimmer ist das geschrieben, Professor Zimmer, zerstört die Bibelkritik den Glauben. Ein ganz schlimmes Buch. Und viele Evangelikale lesen das und haben hinterher dann so schlimm ist die Bibelkritik doch gar nicht. Und da denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Eigentlich müsste einem davor sofort die Wut kommen, so, ne, das ist da Zerstörung des Glaubens, das ist Zerstörung der Bibel in Fragestellung. Und stattdessen, man nimmt das auf und ist begeistert von diesen Sachen. Immer mehr auch in selbst konservativ-christlichen Kreisen. Weil man die Argumente nicht mehr selbst durchdenkt, sondern man übernimmt sie nur, weil sie im Internet so schön dargeboten werden. Es ist so einfach, diese schöne neue Internetwelt. Und so verführerisch. Und früher war es ja so, in der Gemeinde, du musstest dir gar nicht so viel Gedanken machen, du musstest dir nur über deine Gemeinde Gedanken machen. Wenn du gut predigst, dann war die Sache schon in Ordnung. Heute musst du davon ausgehen, wenn du in der Gemeinde Verantwortung trägst, die Leute haben ja allen möglichen Einfluss, was sie hören und was sie sehen. Das ist ja nicht mehr nur in der Gemeinde. Die sehen heute alle Irrlehren und manche merken es nicht mal. Da hören sie einen Helmut Bauer und denken sich, oh, was ist das für ein gläubiger Mann und da passieren alle Wunder. Dabei ist das ein Sektierer. Oder heute massenhaft, ich hoffe, ich verscherze mir jetzt nicht mit zu vielen Leuten, aber massenhaft in Deutschland Joyce Meyer-Fans. Und da sehe ich manche Gemeinden, die früher ziemlich klarstehend war, und dann komme ich wieder zu denen und die denken plötzlich ganz anders über bestimmte Fragen. Warum? Da frage ich, wie kommt ihr dazu? Sagt die Bibel was anderes? Nein, aber wir haben Joyce Meyer gehört, die bringt das so toll rüber und das hat so praktisch und so herzansprechend und so. Ja, und früher, als Joyce Meyer im Internet eben nicht war und im Fernsehen, ja, dann gab es die Probleme gar nicht. Dann war Joyce Meyer in Amerika, du hast davon nichts mitbekommen und musst dich auch nicht mit auseinandersetzen. Heute musst du dich in der Gemeinde mit so vielen Sachen auseinandersetzen, weil deine Gemeindeglieder damit konfrontiert werden und viele können das nicht unterscheiden. Es gibt immer in der Gemeinde mündige und nicht mündige Christen. Aber heute sehen unmündige Christen eben auch die schlimmsten Sektierertum. Und das Schlimme ist ja, die Sektierer sind nicht gleich Vorsicht Sekte drauf oder eben Totenkopf, sondern das klingt alles so toll und so geistlich. Und da muss man lernen, das zu unterscheiden. Ich bin dabei bemüht, unseren Schülern das beizubringen und hoffe, dass das in den 3 Jahren klappt. Aber bei manchen habe ich selbst am Ende noch Zweifel daran, wenn ich dann mit ihnen rede, wie schnell sie Sachen übernehmen, die sie irgendwo gelesen haben. Also jetzt irgendwann war ich mal mit einem Schüler, das war gar nicht ein Schüler, war in der Gemeinde, mit einem Jugendlichen gesprochen und hat mir gesagt, ja, Michael, wusstest du, wie schlimm eben da die Hexenverfolgung ist? Und dann hat er mir gesagt, denn die Christen, die haben ja 6 Millionen Hexen ermordet. Da habe ich gedacht, hey, mein Lieber, weißt du, du solltest dich mal bei seriösen Quellen informieren. Ich meine, es wurden viele Hexen getötet, das ist schon schlimm, aber seriöse Forschung an Universitäten gehen davon aus, dass es etwa in 300 Jahren, in ganz Europa waren es etwa 60.000. Und zwischen 60.000 und 6 Millionen liegt ein kleiner Unterschied. Warum? Da hat er mir gesagt, ja, ich habe das im Internet gelesen. Da sage ich, zeig mir mal die Seite. Und dann zeigt er mir die Seite und das war eine Seite von einer Atheisten-Homepage. Ja klar, die bauschen die Zahlen gerne auf. Warum? Weil sie ja das Ziel haben, nicht neutral zu informieren, sondern Christen fertig zu machen. Und dieser junge Christ aus der Gemeinde hat es nicht gemerkt, dass das eine Atheisten-Homepage war. Und dann merken wir, wenn wir Informationen aufnehmen, wir müssen filtern und dann müssen wir uns auskennen, wir müssen nachfragen, wir müssen seriöse Quellen zur Rate ziehen. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass wir heute, wenn wir als diejenigen sind, die Sachen aufnehmen, negativ, dass wir eben dem größten Mist und Dreck ausgesetzt sind, den man früher sich nicht mal vorgestellt hat. Also ich gehöre ja, wie gesagt, fühle ich mich manchmal schon zu einer älteren Generation, nicht so alt wie manche von euch, aber so fast, ne? Als ich mich erinnere, als ich groß geworden bin in unserer Familie, da gab es schon Fernseher. Irgendwann hatten meine Eltern Fernseher. Und also Internet natürlich nicht, gab es damals ja nicht. Und dann hatten sie einen Fernseher und dann gab es da 3 Programme. Ne? Wisst ihr vielleicht auch, ne? So erste, zweite, dritte. Und erstmal gab es nur das erste und zweite, später kam das dritte dann dazu. Aber das war ja nur ein Teil des Tages. Wisst ihr noch, irgendwann um 5 Uhr ging es an und dann um 12 Uhr hört es auf. Und jetzt die Jüngeren, die wissen ja gar nicht, was das ist, Testbild. Kennt ihr doch so, ne? Dann war irgendwie die Sendungen vorbei und dann kam da so Piep und das war dann... Und die meiste Zeit des Tages gab es ja nur Testbild. Ja. Und ich meine, das hättest du den ganzen Tag sehen können, hätte dir wenig geschadet. Ja. Und ja, ich merke schon, die Jüngeren, die schauen mich jetzt verständnislos an. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede und so. Aber dann schaut euch doch mal die Sendungen der damaligen Zeit an. Was waren das für Sachen? Das war Lassie, Flipper, unsere kleine Farm. Erinnert ihr euch an solche Sachen? In unserer kleinen Farm, da ist die Welt ja besser, als sie in der Realität ist. Ja. Also, ich meine, manchmal, wenn ich mir das anschaue, können einem ja die Tränen kommen, nicht? Also, die Familie, die Kinder sind so lieb, wie sie ja, also zumindest unsere, nie so gewesen waren, nicht? Also, da sind die Nächte lang, die arbeiten da, weil Mutter hat einen Muttertag und machen da ein Geschenk fertig und so. Und die Eltern sind natürlich auch wahnsinnig lieb, auch viel lieber, als ich manchmal gewesen war. Und am Ende noch, wisst ihr, meistens so die Schlussszene, dann siehst du Vater und Mutter, Inkel, zusammen im Bett natürlich züchtig bekleidet. Und dann beten die sogar noch miteinander. Ist ja kaum zu glauben, ne? Und ich meine, wenn du sowas gesehen hast, na ja gut, dann war Fernsehen manchmal auch gefährlich, aber das ist ja gegen heute, da ist gar kein Vergleich, du kannst es nicht vergleichen. Also heute wird danach abgestimmt, wo sind die meisten Fluchworte? Also normal reden gibt es in modernen Sendungen gar nicht. All die Dinge, die in der Bibel vermittelt werden, sind pervertiert, vollkommen pervertiert. Also gehen wir über Sexualität. Sexualität ist immer ein faszinierendes Thema gewesen, immer in der Weltgeschichte und so natürlich auch in den Medien. Aber wenn du dir Sexualität heute in Medien anschaust, also eigentlich als Christ, ich weiß gar nicht, wie soll man das beschreiben? Soll dir der übel werden? Sollst du schreien, weinen, sonst irgendetwas? Aber hier merke ich auch, dass wir auch als Christen uns daran gewöhnen. Das ist das Fatale. Also da gab es noch, ich glaube, es war in den 60er, 70er Jahren, ich glaube, Hildegard Knef hatte dann einmal einen Kuss irgendwo und das war Skandal. Kuss im Fernsehen. So etwas, das würde heute kein mehr vom Hocker reißen, sondern heute ist Sexualität in allen Perversionen im Internet zu sehen. Wirklich Perversionen. Allem, egal was du dir vorstellst, ist im Internet. Und heute weiß man, dass viele Kinder sehen auf dem Schulhof in ihrem Smartphone solche Sachen, von denen Erwachsene früher ihr ganzes Leben nie gehört haben, geschweige denn das gesehen haben. Und das verändert unser Denken und unser Verhalten. Immer mehr junge Leute, selbst aus christlichen Gemeinden, haben vollkommen verdrehte Auffassungen über Sexualität. Ich erinnere mich an ein seelsorgerliches Gespräch. Ein Ehepaar, die sind, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Jahre, waren sie 7, 8 Jahre verheiratet, dann kommen sie zu mir, wollen sich scheiden lassen, wollen aber noch mal ein Gespräch führen. Und dann kommt der Mann und schüttet sein Herz aus und sagt, ja, weißt du, Michael, eigentlich bin ich noch Jungfrau. Und ich denke, Jungfrau, also Jungmann oder sowas, da frage ich mich, aber woher kommen eure 3 Kinder, wenn du noch Jungfrau bist? Ja, na gut, also klar, natürlich haben wir gezeugt, aber weißt du, meine Frau ist frigid. Also das heißt, die kann sexuell nichts empfinden. Ich sage, ja, woher kommst du denn auf die Idee? Ja, und dann kommt hinterher raus, die hat sich regelmäßig Pornoseiten angeschaut und da sind die Frauen, die immer stöhnen. Und seine Frau hat nicht immer gestöhnt, wenn sie zusammen geschlafen haben. Da hat gesagt, ja, also meine Frau ist frigid, deshalb muss ich mich von ihr trennen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen liberalen, bösen Christen, sondern ich rede von Leuten aus konservativen Gemeinden. Also, wie gesagt, was ich manchmal mit Gesprächen höre, also es ist nicht zu glauben. Ein anderes Ehepaar, 3 Jahre verheiratet, konservativ bibeltreue Gemeinde, wie man sich das nur vorstellen kann, konservativ bibeltreu. Und nach 3 Jahren wollen sie sich trennen und dann sagen sie auch, wir lieben uns nicht mehr. Dann, ja, was, wie kommt ihr auf die Idee, wir lieben uns nicht mehr? Dann kommt hinterher raus, die haben so eine Idee aus Medien. Immer wenn ich den anderen sehe, da muss mir Schmetterlinge im Bauch sein, da muss ich die Gefühle überwältigt haben. Und ganz, ganz viele Christen denken ganz genau so und scheitern ihren Beziehungen. Ich weiß, in vielen Gemeinden, in denen ich groß geworden bin, da wäre die Frage von Scheidung früher überhaupt gar keine Diskussion gewesen. Heute musst du eher die Gemeinden suchen, wo überhaupt noch darüber diskutiert wird. Warum? Weil generell, es ist doch natürlich, dass die Ehe auseinandergeht. Es ist natürlich, dass die Ehe kaputt geht. Und dazu dienen moderne Medien natürlich immens. Beispielsweise, du hast eine Krise in der Ehe und dann schreibst du in Facebook, wie böse deine Frau ist. Und dann hast du sofort ein paar Leute, die dir zustimmen, deine Freunde. Und die sagen dir, ja, deine Frau ist so böse und du bist so lieb. Und wenn die wüsste, welchen Edelstein sie da hätte. Und was denkst du dir dann ja irgendwann? Irgendwann denkst du tatsächlich, du bist ganz toll. Und dann denkst du, meine Facebook-Freunde, die verstehen mich alle, meine eigene Frau nicht. Ja, in den USA gibt es eine große Gemeinde, da hat der Pastor den Mitgliedern verboten, zu Facebook zu gehen, weil er in einem Jahr, ich glaube, 3 oder 4 Scheidungen hatte aufgrund von Facebook in seiner eigenen Gemeinde. Warum? Genau aus diesem Grund. Weil da sind Streitpunkte und den Streit, statt ihn zu bewältigen, spricht man bei den Facebook-Freunden und die geben nicht immer den Ratschlag, du bist der böse Schlingel, das will man auch gar nicht hören, sondern da will man Mitleid hören, da will man hören, du bist toll und der andere ist blöd und dann hast du gleich verständnisvolle Leute und dann denkst du dir, warum bin ich nicht mit denen verheiratet, die verstehen mich. Es ist ja auch gut, dich aus der Entfernung zu verstehen von 5000 Kilometern. Da muss man mit dir ja nicht zusammenleben. Da sieht man nicht, ob du aufräumst oder wegräumst oder deine stinkenden Socken wegmachst. Da merkt man nicht, wenn du mürrisch von der Arbeit kommst. Ne? So, und da ist ja, und da muss man sehen, weil das Internet eine Kunstwelt darstellt, eine Fiktion, die mit der Realität nichts zu tun hat. Ja, wenn du Jugendliche heute fragst, was wissen sie von Sexualität? Dann wissen sie aus eigener Erfahrung hoffentlich, wenn sie einigermaßen fromm sind, so gut wie gar nichts. Aber sie meinen, sie wissen genau Bescheid. Und wodurch? Weil selbst der konservativ Bibeltreue hat heute schon im Fernsehen, was weiß ich, 5000 Mal gesehen, wo Leute zusammen geschlafen haben. Oder sich geküsst, abgeknutscht, sonst etwas haben. Und das ist ja gar nicht mal das Schlimme. Das ist das normale Vorabendprogramm. Die schlimmen Sachen, die erwähne ich hier gar nicht mal, was er sonst vielleicht noch alles weiß und gesehen hat. Und ich kann euch zwischenzeitlich sagen, all diese Dinge gibt es genauso in christlichen Kreisen, auch in konservativ-christlichen Kreisen. Und da ist eine riesige Gefahr. Diese Sexualität macht süchtig. Diese Sexualität pervertiert, was Gott an guter Sexualität geschaffen hat, und es zerstört die Sexualität in der Ehe. weil deine Frau kann nie so perfekt und schön und begehrenswert sein wie irgendeine Schauspielerin, die vorher noch 2 Stunden Make-up aufgelegt hat und dann aus allen möglichen Posen fotografiert wird, denn real sieht die auch ganz anders aus. Wenn sie bei dir zu Hause wäre, dann wäre die auch nicht mehr so wie auf dem Bildschirm. Ja. Aber weil man das miteinander vergleicht, muss deine Frau, und jetzt müssen wir den Mann sagen, natürlich muss der Mann auch schlecht abschneiden. Nicht alle Männer sind im Alter von 50 noch mehr genauso die Muskelprotze und nett und lieb und sagen immer nur I love you, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, und wenn man das aber sonst immer hört, das müsste so sein im Film oder bei Medien, dann hast du den Eindruck. Und bei den Männern, die sind eher anfällig für Pornografie und solche Sachen. Frauen sind eher anfällig für Geschichten von Nicolas Bartsch und so etwas. Ja, denn da sind doch, ja, das lieben Frauen, das lieben die. Denn da sind die Männer, die sind so perfekt, wie sie, oder sind eigentlich sind die, nicht? Ja. Ja, also ich war auf meine Frau ja richtig stolz. Die hatte mal so ein, zum Geburtstag hatte sie so ein Hörbuch von Nicolas Bartsch geschenkt bekommen. Und ich muss sagen, ich habe einen Teil gehört. Dann konnte ich mir das nicht mehr anhören, wie der Typ so die ganze Zeit nur, ich erfülle dir jeden Wunsch. Und die Frau konnte so zickig sein, wie sie wollte. Und ich mache alles für dich und liege vor dir auf die Knie. Und ich baue dir ein Haus und ich versorge dich immer. Und ja, das gibt's ja nicht. Aber die Männer, die sind bei Nicolas Bartsch so perfekt, wie sie in der Realität nie sind oder nie sein können. Aber Frauen lesen das und haben dann die Gedanken, ah, wie toll, und wenn mein Mann auch so wäre und wenn er jetzt auch immer das tun würde. Ja, und das ist die Versuchung der Frauen. Frauen mögen lieber romantische Liebesgeschichten, die aber genauso Quatsch sind und genauso erfunden sind und genauso Fiktion sind und realitätsfremd, und dadurch werden Ehen auch kaputt gemacht. Sexualität. Wir bekommen ein Bild vermittelt in Romanen, in Hörbüchern, in Internetartikeln und Darstellungen, was nicht mit der Realität übereinstimmt. Und wenn wir das aufnehmen, dann wird es unsere Beziehungen und Ehen zerstören. Und das ist ein riesiges Problem. Und das gab es früher in dieser Intensität nicht. Der andere Bereich ist der der Gewalt. Also jetzt müsste ich mich hier an die Jüngeren wenden, je nachdem, ich kenne euch ja nicht so persönlich, aber statistisch gesehen ist es so, Jungs in eurem Alter, ein bisschen älter, was sie am liebsten tun, ist Computerspiele. Entweder auf dem Computer installiert oder Online-Spiele oder sonst was. Oder am Handy, nicht? An dem Smartphone. Und das ist ganz verbreitet bei Jungs. Jungs sind viel anfälliger gegenüber Computersucht für Spiele. Und dann so, ich muss dabei sein, heute Abend ist doch der Kampf. Ich kann doch nicht irgendwas anderes machen. Da hast du irgendeinen Kampf mit anderen zusammen und da bist du im Online-Spiel und musst dabei sein. Oder ab und zu piept dein Handy, jetzt musst du da noch was eingeben, irgendwie noch ein Haus bauen oder noch deine Truppen sammeln, damit du nicht schlechte Ausgangsposition hast. Und dann macht man das intensiv und ist daran gebunden und blockiert die gesamte Zeit und das gesamte Denken. Und im Internet gibt es Brutalität ist der Normalfall. Vielleicht kennt ihr so vollkommen harmlose, im Vergleich zu vielen anderen, Spiele wie Need for Speed. Kennt das jemand von euch? Ne? Need for Speed. Was muss man da machen?
Autofahren.
Genau. Wie musst du denn Auto fahren?
Schnell.
Bitte?
Schnell.
Was passiert mit dem, der sich an die Verkehrsregeln hält? Ja genau, der loost ab, das ist Ende aus. Umso mehr du da rücksichtslos fährst. Und wer sind deine Gegner? Wer sind die Bösen dann? Genau, die Polizei. Und wenn du das jetzt tagelang machst, Need for Speed, irgendwann ändert sich auch was im Kopf. Denn die Polizei ist doch eigentlich, das glauben wir doch als Christen, dafür da, wie die Bibel das sagt in Römer 13, die Guten zu belohnen, die Bösen zu bestrafen. Bei Need for Speed musst du immer in die Rolle schlüpfen, die Polizei sind deine Gegner, du musst möglichst schnell wegfahren und wenn du nicht wegfährst, dann fährst du halt den Streifenwagen in Schutt und Asche und dann fährst du weiter und du hältst dich an keine Regel und das ist das Ideal. Und nur wenn du das machst, gewinnst du. Und wenn du das immer wieder machst und immer wieder machst und immer wieder machst, das verändert etwas innerlich im Denken, in den Wahrnehmungen. Das kannst du merken, wenn du heute mit jungen Leuten sprichst. Junge Leute heute sehen die Polizei überwiegend nicht mehr positiv, sondern negativ. Und zwar nicht nur bei Need for Speed, sondern auch in der Realität. Ich habe da junge Leute getroffen, die haben das genauso auch geäußert. Also die Polizei, du darfst dich halt nicht erwischen lassen, die sind böse, das sind die Gegner. Aber in Wirklichkeit ist das biblisch vollkommen falsch. Und das wird geschürt durch solche Darstellungen. Kriminalfilme heute. Früher war eindeutig klar, das ist der Böse, das ist der Gute. Und dann gab es die Spannung, nicht, was weiß ich, die kämpften, am Ende siegt der Gute. Heute ist das lange nicht mehr so. Sondern heute ist der Polizist vielleicht einmal der Heuchler und der Böse, ist eigentlich der Mörder. Besonders gerne hat man heute, wenn ihr Thriller aktuelle mal seht, sind die Frommen, sind die Bösen. Nicht? Da ist irgendein frommer Pfarrer und hinterher kommt heraus, das ist der Vergewaltiger, der Mörder, der was weiß ich, der Christen werden besonders gerne negativ dargestellt. Aber irgendwelche Psychopathen, in die soll man sich hineinfühlen und sagen, oh, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm und oh, wie toll und verständnisvoll der ist und wie super der gut ist. Und das ist, häufig werden alles durcheinander gemixt. Warum? Wir sind in der Zeit der Postmoderne. Es gibt nicht mehr klar Gut und Böse. Gut und Böse ist verwischt. Und du sollst dich hineinfühlen, da gibt es ganze Serien, da geht es nur darum, du bist ein Verbrecher. Und dann wird gesagt, wie die Verbrecher der Polizei entkommen und irgendwie da Tricks machen und andere austricksen. Und dann sollst du dich ja emotional mit diesen Leuten verbinden und dich hineinfühlen. Und genau das tun viele auch. Und ganz, ganz heftige Gewalt. Vielleicht habt ihr mitbekommen, Salafisten, war gerade vor 2 Tagen eine Meldung, dass viele deutsche Salafisten gehen heute, in den Irak und nach Syrien, um da zu kämpfen. Die wissen ja nicht, wie Kämpfen wirklich in Wirklichkeit ist. Aber das sind junge Männer, die sind fanatisiert worden und sie haben in Computerspielen, das ist so einfach. Du, bei den Ego-Shootern, nicht? Du schießt die alle oder zerköpfst sie und dann sonst was und das ist so einfach, du bist der Held. Wenn sie dann allerdings in Syrien ankommen, dann merken sie, in der Realität sieht das anders aus. Und viele sind nach ein paar Wochen tot. Aber das haben sie so nicht gedacht. Aber dieses Leichtnehmen von Gewalt, Krieg nicht als etwas ganz, ganz Schlimmes zu betrachten, weil es ja so leicht ist, der Krieg, und der Kampf ist so natürlich in den Computerspielen, in den Spielen, ganz negative Auswirkungen hat das im Denken und dann hinterher auch im Handeln. Gewalt in den Medien tut dir ja nicht weh. Wenn du beim Computerspiel stirbst, dann ärgerst du dich höchstens, dass du ein paar Punkte abgezogen bekommst, aber dann stehst du ja wieder auf und machst weiter. Oder bei Need for Speed, ja, wenn dein Auto Schrott ist, ja, dann bekommst du gleich ein neues. Zack, auf den Knopf drücken. In der Realität ist das nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr mal einen Unfall gehabt habt. Das ist meistens teuer und mühsam und nicht. Da merken wir total verschobene Realität. Genauso ist das mit der Darstellung, selbst bei den Dingen, die uns vermittelt werden, zum Beispiel bei Religion. Schaut mal in den Medien, was uns über Religion und Glauben vermittelt wird. Eine Sache, die mir da sehr in die Augen geöffnet haben, viele Sachen wusste ich früher theoretisch und weiß sie heute aus eigener Erfahrung ganz praktisch. Du musst davon ausgehen, alle Medien, egal, auch die seriösen staatlichen, die werben ja immer damit, dass sie objektiv seien, das ist totaler Quatsch, sondern da wird gelogen und betrogen, wie bei allen anderen Medien auch. Also ARD und ZDF sind kein bisschen besser als irgendwelche anderen Sender. Wir haben das zum Beispiel gemerkt, dass bei uns vor der Bibelschule vor ein paar Jahren 2 unserer Schülerinnen im Jemen ermordet worden sind. Und da waren alle großen Medienanstalten bei uns, auch ZDF, ARD und alle anderen. Und manche dieser Journalisten, die haben von Anfang an schon gesagt, wir wissen schon, was wir senden werden, es ist egal, was ihr uns jetzt sagt. Da wurde gelogen im schlimmsten Maße. Ich war dabei, wo die Aufnahmen gemacht worden sind. Ich habe mit den Leuten gesprochen, ich habe hinterher gesehen, was gesendet worden ist. Da wurde total die Wahrheit verdreht und es geht mir gar nicht darum, dass sie für die Bibelschule werben müssen. Objektive Tatsachen wurden verdreht. Wenn einige sich noch erinnern, die Berichterstattung zum Beispiel in Frontal 21. Da wurden dann 2 Teenies, die zur Freizeit bei uns an der Bibelschule waren, wurden dargestellt als Bibelschülerinnen und dann wurden sie interviewt. Seid ihr bereit für Jesus zu sterben? Haben sie ja gesagt. Man hat ihnen nicht mal gesagt, worauf es sich bezog. Ich habe hinterher mit den Teenies gesprochen. Die haben eben gemeint, die haben sich nicht mal vorgestellt, die Journalisten. Und die wussten gar nicht, dass da im Jemen irgendwas war, diese Schülerin, sondern die war einfach zur Freizeit da. Und da wurde interpretiert, so gemein ist die Bibelschule, obwohl die jetzt sterben, dann machen sie ihre Schüler dafür fertig, dass sie jetzt auch solche Selbstmordattentate machen oder sich da umbringen lassen. Und das war von vorne bis unten alles erlogen. Es waren weder Bibelschülerinnen, noch sind die bereit, in den Jemen zu gehen, sich umzubringen. Das waren Schülerinnen mit 15, 16 Jahren, die gehen noch zur Schule. Und das waren seriöse Medien, in Anführungsstrichen. Staatliche Sender. Und seitdem ist mir das immer wieder aufgefallen, wie da gefälscht Sachen umgekehrt werden. Ist euch vielleicht jetzt aufgefallen, da war gestern doch Feiertag hier der Frohen Leichnam. Also es ist ja ein katholischer Feiertag, deshalb ich kämpfe ja nicht so sehr um den. Aber was euch auffallen wird, ist, dass in den letzten Jahren auch die Medien immer mehr Distanz zu Feiertagen machen. Ich bin dann gerade hingefahren zu einer Freizeit, war da einige Stunden habe nebenher ab und zu mal Nachrichten gehört. Da wurde immer nur gesagt, froher Feiertag. Kein einziges Mal wurde der Feiertag genannt. In den USA ist das sehr weit verbreitet. Da sagt man nicht mal mehr Happy Christmas, sondern nur noch fröhlicher Feiertag. Weil man will bewusst alles Christliche herausdrängen. Und wenn das Christliche in erster Linie nur das Liberale oder das Fromme als negativ. Evangelikale Christen werden heute bei den großen Medien, auch bei ARD und ZDF, gleichgestellt wie die Salafisten oder wie irgendwelche extremistischen Muslime. Genau auf derselben Stufe. Und da müssen wir aufpassen, diese Medien prägen auch unsere religiöse Wahrnehmung. Und Leute, die das sehen, die meinen, das sei die Realität. Und ich erlebe Christen, die lassen diese sich von den Sachen prägen und übernehmen die, weil das so schön vermittelt wird und erklärt wird. Wir müssen Medien sehr, sehr kritisch gegenübertreten, auch da, wo es scheinbar nur um Informationen geht. Ja, das ist Information, aber der Begriff Information meint, du wirst in eine Form hineingepresst und genau das wird passieren. Du wirst nicht informiert, neutral, du wirst in eine Denkform hineingepresst, dass du gleichförmig dem Zeitgeist bist und so denkst, wie der Zeitgeist es denkt. Selbst in Dokumentationssendungen. Manipulation, ganz genau. Da habe ich beispielsweise eine Sendung gehört, da gibt es eine Wissenschaftssendung im WDR, Westdeutscher Rundfunk, gilt als seriöser Sender. Und dann gibt es Leonardo, nennt sich das, immer so, das ist dann bis 5 Uhr, manchmal, wenn ich Zeit habe, dann sind interessante Dokumentationen aus der Wissenschaft. Dann war da eine vor kurzem über Embryonen, Embryonalentwicklung. Und dann hat er bestimmt 10-mal in dem kurzen Beitrag gesagt, ja, die Embryonen sind von Anfang an sexuell neutral. Wobei das wissenschaftlich vollkommener Quatsch ist, denn von Anfang an, seit der ersten Zelle, gibt es XX-Chromosom oder XY-Chromosom. Und warum hat er das gesagt? Ja, das ist vom Hintergrund von Gender. Da darf das ja nicht so sein, dass du festgelegt bist, da musst du neutral sein. Also wurde in der Wissenschaftssendung im WDR bestimmt 10-mal gesagt, das Embryo ist neutral, das entwickelt sich erst viel später, die Sexualität. Und das ist rein ideologisch geleitet. Und deshalb, wir müssen ganz deutlich hinhören, selbst Dinge, die scheinbar in dem Mantel der Neutralität auftreten, sind ideologisch in ganz vielen Fällen bestimmt und das müssen wir ahnen, überprüfen, hinterfragen und das ist das Problem, wenn wir Sachen aufnehmen und und diese Sachen einfach so übernehmen. Also ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Beispiele gezeigt, wo ich gesagt habe, das ist ein Problem. Und da müssen wir aufpassen. Wenn wir allerdings das Positive sehen, dann können wir durch Medien heute auch sehr viel Information bekommen, wie wir sie früher nie bekommen haben. Ich habe schon genannt, Predigten hören. Wir können heute Informationen von Missionaren bekommen, die sind irgendwo auf dem Missionsfeld und die haben ein Problem, wo wir für beten können und innerhalb von 5 Minuten weiß ich Bescheid und kann für sie beten. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, manche von euch vielleicht auch, da habe ich dann Informationen von Missionaren bekommen per Luftpost. Wisst ihr noch, was das ist? Luftpost. So kleine blaue Umschläge mit so komischem Rand dabei, ne? Ganz leicht. Ja, und das hat dann im günstigen Fall 1 Woche, 2 Wochen gebraucht, ehe das angekommen ist. Und dann war schon manchmal das Gebetsanliegen schon vorbei, hat sich schon erübrigt, der ist schon wieder gesund, ehe du es gewusst hast. Das ist doch eine immense Chance, die wir haben. Wir haben heute eine Chance, uns über positiv über Dinge zu informieren, wenn wir das wollen, wie das nie vorher möglich war. Auch in ganz praktischen Sachen. Willst du heute deinen Reifen vom Auto wechseln, hast das noch nie gemacht, dann gehst du nach YouTube und gibst ein Autoreifenwechsel und dann hast du gleich einen Film, wo einer dir vormacht und zeigt hier den Schraubenschlüssel, musst du da dran stecken für dein Automodell und 3-mal da drehen und dann nimmst du das ab. Du kannst heute alles im Internet finden, egal welche Probleme. Da war unsere älteste Tochter, die hat eine eigene Wohnung zwischenzeitlich, die hatte vor kurzem ihre Haustür zugeschlagen, der Schlüssel war drin. Und dann hat sie auf ihrem Handy eingegeben, was macht man, wenn die Haustür zugeschlagen hat. Und dann stinkt dann ganz genau, wie du das Schloss knacken kannst. Und dann hat sie das gemacht. Ja, und dann hat sie das gemacht bei ihrer eigenen Tür und kam rein, ohne den Schlüsseldienst rufen zu müssen. Ja. Also das findest du auch im Internet. Ja. Also bitte sehr, aber nur bei der eigenen Tür anwenden. Nicht? Also nicht bei fremden Türen anwenden. Ja. Also das heißt, du hast alle möglichen Informationen im Internet im Positiven, was dir weiterhelfen kann. Und das sollten wir nutzen und schätzen. Und bei manchen Dingen, das ist wirklich immens gut, was man da für Sachen finden kann, an Informationen, die wir aufnehmen können. Das gibt es natürlich im Internet auch. Nun, ich möchte hier jetzt noch auf einen weiteren Punkt zu sprechen kommen und das soll dann mein vorletzter sein. Und zwar, den mache ich auch ganz kurz. Und das ist aber auch einer, wo ihr euch überprüfen müsst. Und zwar, das ist der Faktor Zeit. Faktor Zeit. Medien sind heute ungemeine Zeitfresser. Manche Menschen verschwenden ihre Zeit mit Medien und sie meinen, sie müssten informiert sein, es bringt gar nichts. Sie verschwenden ihre Zeit und vergessen die reale Lebenszeit, die Gott ihnen geschenkt hat. Es gibt junge Jugendliche, die sind vor Facebook am Tag 2-3 Stunden verschwendete Zeit, weil sie meistens bei Facebook doch nichts zu sagen haben. Ich sage ja, ich nutze Facebook, aber ich bin nicht jeden Tag da und wenn ich viele Kommentare lese, dann sind das auch belanglose Sachen. Ich bin hier, wo bist du? Ja. Oder dann beim Mittagessen mache ich noch ein Foto von meinem Mittagessen. Hey, wie interessiert die ganze Welt, wie deine Pommes aussehen? Muss man das unbedingt im Internet haben? Also es gibt auch viel Wortmüll und Bildmüll, mit denen wird einfach nur der Kopf voll gemüllt und so, dann ist es besser, dann schweig einfach, wenn du nichts zu sagen hast. Und man hat nicht immer was zu sagen. Und deshalb, aber weil Medien ständig zur Verfügung sind, dann wird alles 10-mal fotografiert. Sehen wir manche junge Leute an, die haben ihr Handy und dann jeden Tag 100.000 Fotos von sich selbst. Mädchen mehr als Jungen, ne? Mal von der Seite und mit der Freundin zusammen, mit der Freundin und mal die Haare so und mal die Haare so und mal die Haarspange da und mal das Tuch um den Hals und jeden Tag neue Bilder. Und im Grunde genommen, es ist häufig Zeitverschwendung. Das trifft aber nicht nur die Jungen, nicht, dass die Eltern sich zurücklehnen. Ich kenne in vielen Gemeinden ältere Christen, die ihre Zeit verschwenden vor dem Fernseher, Internet oder sonst etwas, weil sie so viel Zeit haben. Dann bist du in Rente und den ganzen Tag vor dem Fernseher und selbst wenn es fromm ist, verschwendete Zeit. Den ganzen Tag vor dem Internet, verschwendete Zeit. Wo setzt du sie ein in der Realität für Gott oder für den Nächsten? Also das heißt, das trifft Ältere ganz genauso wie Jüngere. Weil die Medien so verführerisch sind, weil du nichts dafür tun musst, weil sie dich unterhalten, weil sie Spaß machen. Deshalb konsumieren die meisten von uns viel mehr und setzen viel mehr Zeit ein, als es für uns gut ist. Und ich rede jetzt gar nicht mal nur für die bösen Sachen, sondern selbst für die guten Sachen. Auch gute Sachen, es ist immer die Frage dran, was soll ich in diesem Moment tun? Und manchmal will Gott, dass du in diesem Moment zu einem Nachbarn gehst und nicht per Facebook, sondern real und mit ihm sprichst. Oder sie wollen, dass du mal zu einem Verwandten, Kinder, Eltern hingehst, mal einfach dich mit ihnen zusammensetzt, mit ihnen redest. Sie wollen, dass du mal eine Bibelstunde besuchst, statt vor dem Computer zu sitzen. Und ich weiß, das ist bei Christen genauso ein Problem wie bei Nichtchristen. Und hier ist der Zeitfaktor. Wie viele Leute heute vor Medien sitzen, das weiß keiner so ganz genau. Es ist immens viel. Eine Statistik, die ich gelesen habe, die ist allerdings schon, ich glaube, 6-7 Jahre alt. Da wurde gemessen, wie viele junge Menschen den Fernseher sehen. Das hat heute abgenommen. Heute ist mehr Computer, weniger Fernsehen. Aber vor 6-7 Jahren, da hat der durchschnittliche Jugendliche in Deutschland am Tag etwa 200 Minuten vom Fernseher gesessen. 200 Minuten, das sind über 3 Stunden am Tag. Jetzt rechnen wir das mal auf die Woche hoch. 3 mal 7 sind 21 Stunden. Das ist ein ganzer Tag. Und wenn ihr jetzt meint, ich kann nicht rechnen, naja, du darfst an dem Tag auch noch 3 Stunden schlafen. Ne? Also das ist ein ganzer Tag, den hast du dann voll. Und jetzt auf das ganze Leben gerechnet, also 1/7 der Woche, wenn du 70 Jahre alt wirst, dann sind das 10 Jahre deines Lebens nichts anderes als Fernsehen gesehen, von dem du dich am Ende sowieso an nichts mehr erinnerst. Denn ich meine, was weißt du noch, was du vor 5 Jahren vom Fernsehen gesehen hast? Wahrscheinlich gar nichts mehr. Und jetzt die Frage, ist das gut investierte Zeit? Hier würde ich dir eine Alternative vorschlagen, falls der Fernseher so ein Problem ist. Dann mach es so, stell den Fernseher ab und dann besuchst du 3 Jahre Bibelschule Brake und dann gehst du 7 Jahre die Mission und du verzichtest nur aufs Fernsehen schauen und machst sonst alles weiter. Die Rechnung stimmt natürlich nicht genau, ist ja vollkommen klar, aber ihr wisst die Tendenz, worauf es hinausläuft. Was willst du denn mal machen, wenn du vor Jesus stehst? Und dann sagt er, was hast du mit der Zeit getan, die ich dir anvertraut habe? Ja, und ich habe 10 Jahre Tatort gesehen und Tagesschau und Sportschau und 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob Jesus dann sagt, du guter und treuer Knecht, du hast gut mit der Zeit bist du umgegangen. Oder ob er sagen will, hey, ich habe dir 10 Jahre gegeben, jetzt du besser investieren können. Und das ist eine Frage, wo wir uns selbst immer überprüfen müssen. Die Zeit geht so schnell vorbei. Sowohl beim Computer, ich bin nur noch mal 5 Minuten da. Und danach 2 Stunden nicht immer noch, weil es so faszinierend ist. Und beim Fernsehen ja nur noch die Sportschau, nur noch die Tagesschau. Ich rede mal gar nicht von den unmoralischen Sendungen. Und das kann auch sehr, 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 sehr viel Zeit sein. Manchmal ist es besser, früher schlafen zu gehen oder eben dann mal mehr zu beten. Ich kenne viele Christen, die sagen, ich habe keine Zeit, in der Bibel zu lesen, keine Zeit zu beten. Und wenn ich dann etwas näher ins Gespräch komme, dann haben sie aber den Film gesehen und diese Sendung und da noch das Fußballspiel und das alles. Dann würde ich sagen, das können sie auch alle sehen. Aber wenn du keine Zeit mehr hast, in der Bibel zu lesen, was ist jetzt entscheidender, wichtiger für dein Leben? Der Zeitfaktor ist eine ganz immense Sache mit den Medien, weil der Medienkonsum kann uns so viel Zeit stehlen, die einmalig ist. Diese Lebenszeit kommt nie wieder. Und wenn wir sie falsch nutzen, sind wir vor Gott verantwortlich und haben sie verschleudert. Und ich glaube, da müssen wir auch ein Gewissen bekommen darüber, uns von Gott das zeigen lassen, wo müssen wir einen Punkt setzen, nur allein, was die Länge der Zeit angeht. Und das war mein vorletzter Punkt. Der letzte ist natürlich, was tun wir denn jetzt? Hier würde ich sagen, wenn du erstmal musst du ehrlich Resümee ziehen, bei dir selbst und wenn du es nicht schaffst, mit anderen, dann erzähl doch mal anderen ehrlich, wie viele Stunden sitzt du vor dem Computer, wie viel machst du Computerspiele, wie viel bist du bei Facebook, wie viel siehst du Filme, ohne Entschuldigungen. Also mach erstmal eine Aufstellung für dich selbst. Meinetwegen, wenn es nicht anders geht, per Buchführung. Nicht? Heute so viel, so viel, so viel. Und wenn du merkst, das ist zu viel, dann musst du Konsequenzen ziehen. Und bei vielen ist die Konsequenz am ehesten ganz abschaffen, für eine Zeit lang. Also, weil etwas weniger funktioniert bei vielen nicht. Wenn du gerne Computerspiele machst, und jetzt sage ich dir weniger, und wenn du Eltern hast, die streng drauf schauen, ja, dann geht das. Aber wenn du alleine machst, das klappt meistens nicht. Dann denkst du, oh, nur noch ein paar Minuten und noch ein paar Minuten. Das ist wie eine Sucht. Ich glaube, vor einem Jahr war es so, dass die deutschen Krankenkassen Spielsucht als reale Sucht anerkannt haben, die genauso wenig kontrollierbar ist wie Alkoholsucht oder Nikotinsucht oder sonst welche. Und das heißt, wenn man da drin ist, dann hilft nur die Radikalkur, Fernseher weg, Computer weg oder so, auch wenn man dann auf manche andere Sachen verzichtet. Und dann, wenn man den Abstand hat, wieder vorsichtig anfangen, aber unter Kontrolle anfangen. Wenn du wirklich das willst, dann gib zum Beispiel einem anderen, der sich gut auskennt, den Zugriff auf deinen Bildschirm. Das kannst du nämlich machen. Da kann ein anderer auf deinen Bildschirm zugreifen zu jeder Zeit. Und wenn du merkst, dass du blöde Sachen anschaust oder falsche Computerspiele machst, dann gib das einem Freund und dann kann er sich irgendwann anklinken und plötzlich taucht dann auf dem Bildschirm auf, hey, du hast mir doch versprochen, du spielst nicht mehr. Ja, dann mach das doch. Und dann überprüft jemand. Oder stell deinen Computer an einem öffentlichen Ort auf, wo jeder sehen kann, was du machst und was du anschaust und wie lange du da drin bist. Mach dir eine Prioritätenliste, wo drauf steht, was ist das Wichtigste und das erledige zuerst. Und wenn dann am Ende keine Zeit mehr da ist zum Computerspielen, ja, dann hast du die wichtigsten Sachen erledigt, das Computerspiel wirst du auch ohne leben können. Also, wir haben das gemacht, ohne direkt süchtig zu sein. Wir haben seit, tja, jetzt muss ich mal überlegen, 15 Jahre, nee, 20 Jahre ist das, glaube ich, schon her, kein Fernseher. Ich habe dir gesagt, damals war das noch eine richtige Entscheidung, heute glaube ich auch noch, nur heute kannst du im Internet alles haben. Aber damals war unsere Entscheidung, wir haben gemerkt, wir haben immer wieder Zeit verschwendet beim Fernsehen. Und zwar gar nicht so wahnsinnig viel. Wir haben dann vielleicht mal 2 Spielfilme in der Woche gesehen, vielleicht auch mal 3, aber mehr nicht. Und trotzdem haben wir gemerkt, das waren häufig blöde Sendungen. Ich erinnere mich noch, wie das angefangen hat. Wir hatten irgendeinen Film gesehen bis zur Hälfte und da hat meine Frau gesagt, der Film ist blöd. Da war meine Antwort darauf, ja, vielleicht wird er noch besser. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Michael, wie blöd bist du eigentlich? Du schaust dir so einen blöden Film an, nur in der Hoffnung, dass der Ende noch besser wird. Und irgendwann, dann hat meine Frau eingesehen, habe ich mich revanchiert und gesagt, der Film ist blöd. Und dann, ja, dann waren wir gegenseitig und dann haben wir zusammen entschieden, schaffen wir ihn ab. Und dann haben wir, es gab ja noch nicht so viel im Internet, dann hatten wir eben CD-Player, wir haben erstmal Videorekorder gekauft und dann hatten wir eben mal Videos ausgeliehen. Und dann aber nur den Film, den wir wirklich sehen wollten oder der uns empfohlen worden ist. So haben unsere Kinder zum Beispiel, als sie klein waren, fast alle da Sendungen von Unsere kleine Farm dann mal angeschaut. Ne? Und die waren richtig begeistert davon. Die haben manchmal richtig gezittert, oh, was passiert da? Wobei eigentlich ist das ja für den modernen Medienkonsum total langweilig. Aber da war das noch spannend, was da passiert, weil sie nicht so kaputt gemacht worden waren durch die modernen Medien. Und hier würde ich sagen, wenn ihr kleine Kinder habt oder wenn ihr selbst dabei seid, so lange wie möglich die Sachen unter Kontrolle halten. Wenn sie älter werden, müssen die Kinder selbst Verantwortung übernehmen. Aber bei klein, ihr müsst kontrollieren. Und auch für euch selbst. Und wenn ihr merkt, ihr habt ein Problem mit dem Fernseher, weil ihr zu viel davor sitzt, dann mottet den ein, stellt ihn weg, klemmt ihn ab oder sonst irgendwas. Die Gebühr, die müsst ihr sowieso bezahlen. Ja, ich meine, das ist auch so. Ich versuche seit Jahren, meine Gebühr nicht mehr zu bezahlen. Geht nicht. Weil die sagen, sobald ich einen Computer zu Hause habe, dann muss ich das bezahlen. Sobald ich ein Radio habe, muss ich auch bezahlen. Obwohl ich seit 20 Jahren keinen Fernseher habe, muss ich immer noch Fernsehgebühr bezahlen. Es geht nicht. Ich habe mehrfach probiert, zu sperren, zurückzuüberweisen. Es geht nicht. Also es ist eine Zwangsabgabe, wie eine Steuerabgabe oder sonst etwas. Aber gut, dann muss man halt das Geld bezahlen. Macht der Staat so. Aber du musst es ja nicht sehen. Nicht, dass du nicht sagst, ich muss es jetzt sehen, weil ich bezahlt habe dafür. Nein, du kannst bezahlen und trotzdem nicht sehen. Ja. Also deshalb seh nicht mehr, schränk deine Zeit ein, mach dir einen Plan und sag nicht mehr als so viele Stunden. Und wenn du es nicht anders schaffst, dann installier auf deinem Computer so eine Eieruhr oder wir haben das bei unseren Kindern getan, auf dem Computer. Das war, dann konntest du genau eingeben, nach einer Stunde, dann wird erstmal gemeldet, in 5 Minuten ist Schluss und dann nach 5 und zack, runtergefahren, aus. Und wenn du es als Erwachsener nicht schaffst, dann installier dir sowas auch, Kindersicherung. Ne? Und dann kommst du auf bestimmte Seiten erstmal nicht drauf oder dann stellt er nach einer Stunde ab und dann hältst du dich selbst unter Kontrolle. Auch uns als Erwachsene können diese Medien verführen, können Zeit uns rauben, wir können falsche Sachen sehen. Lass dir das überprüfen. Sehe Filme oder Internetsachen möglichst zu zweit oder zu dritt. Aber nicht mit den Freunden, die deiner Meinung sind, sondern auch mal mit Leuten, die was Kritisches dazu sagen. Was für ein Blödsinn schaust du dir denn da an? Damit du dich rechtfertigen musst. Und anders wird es nicht gehen. Wir sind alleine häufig zu schwach, das zu schaffen. Und dann müssen wir das erkennen und darum beten und andere Unterstützung bitten. Entweder, ich sage euch, mit öffentlich aufstellen oder ganz abschaffen oder diese Kindersicherung einbauen oder so eine Zeitschaltuhr, die sagt, jetzt ist Schluss, jetzt ist aus. Betet natürlich dafür. Nutzt die Medien positiv. Ich habe euch gesagt, um das Evangelium zu verbreiten, um positive Inhalte zu verbreiten, um auch mal Protest auszudrücken, wenn wir als Christen nicht einverstanden sind. Wenn ihr euch meldet, lügt nicht, macht keine üble Nachrede, beteiligt euch nicht an solchen Diffamierungen in der Öffentlichkeit durch die modernen Medien. Das ist das, wo wir die Medien als Sender sind. Nutzt die Medien da, wo ihr könnt. Noch sind sie frei und wir können das Evangelium verbreiten, wie nie früher möglich gewesen war. Ich habe euch Beispiele genannt, wie ich es mache und wie ich positive Resonanz dadurch bekommen habe. Ihr seid auch diejenigen, die Empfänger sind. Wenn ihr Empfänger seid, es gibt viel Schund und Dreck, seht, dass ihr ihn nicht in euch aufnehmt. Und ihr müsst sehen, heute, wir gewöhnen uns auch an Christen, an viele Dinge, die wir früher nie angeschaut hätten, weil es halt der Gewöhnungsfaktor ist, man sieht es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dadurch verändert sich unsere Vorstellung. Wenn ich heute mit Leuten spreche über Homosexualität, die meisten haben ihre Homosexualität, ihre Einstellung durch die Medien bekommen. Die meisten haben doch im Alltag gar nicht so viel mit Homosexuellen zu tun. Aber alle wissen, dass Homosexuelle lieb und nett und verständnisvoll sind und künstlerisch veranlagt und so weiter. Ja, weil das Klischee ist, was Medien vermittelt haben. Und da merken wir, wir werden alle davon beeinflusst. Und dann müssen wir aufpassen, was ist Realität und was ist Medien. Gewalt, Sexualität, vollkommen verschrobene Vorstellungen, die heute bei Menschen da sind, durch Medien. Wir können allerdings Medien auch positiv nutzen, indem wir uns Inhalte heute anhören, Predigten auf Sermon Online zum Beispiel. Oder dass wir uns informieren, wie geht es den Christen in anderen Ländern praktisch? Was machen die, um dann besser für sie beten zu können, zu informieren oder so? Wir können uns bilden. Wir können Informationen bekommen, wie repariere ich mein Auto oder den tropfenden Wasserhahn. Das kann uns auch das Internet weiterhelfen. Also wir können auch positive Sachen nutzen in den Medien. Achtet an den Zeitfaktor. Seid ehrlich zu euch, wie viel Medien ihr konsumiert und was ihr euch anschaut und setzt dann strenge Grenzen. Helft Christen, mit euch dafür zu beten. Setzt euch Ziele dafür. Klemmt das Internet oder ab, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht mehr damit zurecht. Oder lasst jemanden anders die Kontrolle über euren Bildschirm haben, dass er da zugreifen kann, dann könnt ihr das verändern. Und ich möchte euch gerne zum Abschluss einen Bibelvers vorlesen, in dem steht nichts über das Internet, aber in dem steht etwas, was wir auch aufs Internet anwenden können und auch auf die Medien anwenden können. Und wenn ihr sonst nichts mitnehmt, nehmt diesen Bibelvers mit und setzt ihn auch in Hinsicht auf die Medien um. Und zwar in Römer 12, Verse 1 und 2. Da lesen wir Römer 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das war euer vernünftiger Gottesdienst. Also das ist ja die Gesamtperspektive, die wir in unserem Leben haben sollen. Unser Leben soll nicht in erster Linie Vergnügung sein, wo haben wir am meisten Spaß und Unterhaltung, sondern unser Leben, wird ganz deutlich von Paulus gesagt, ist hier ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist unser Leben. Das heißt, wir verzichten auch auf Dinge um Jesu Willen, ein Opfer geben. Und dann geht es weiter und ich glaube, das ist ganz wichtig für unseren Umgang mit den Medien und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist. Und gerade das brauchen wir im Umgang mit den Medien. Wir müssen prüfen können, was ist der wohlgefällige Wille Gottes, welche Medien nutzen wir, wie intensiv nutzen wir, was ist an dem Inhalt der Medien falsch und was ist gut. Und das können wir nur, wie hier steht, wann können wir erkennen, was der gute, Gott wohlgefällige, vollkommene Wille Gottes ist, wenn wir unseren Sinn erneuern lassen. Und unser Sinn, das ist unser Denken, unser Empfinden. Und wie kann das erneuert werden? Das steht hier nämlich auch drauf, indem wir unser Wesen verändern lassen, indem wir uns nicht dem Weltlauf anpassen. Wenn du nur mit in der Welt schwimmen willst, du willst anerkannt werden von allen, dann wirst du auch jeden Mist mitmachen, den die Medien sagen. Früher oder später, ist nur eine Frage der Zeit. Wenn du das nicht willst, dann musst du deinen Sinn verändern lassen, dein Denken. Und das kann nur verändert werden, wenn du dich hingibst, Jesus, wenn du mit ihm lebst, wenn du in der Bibel liest, wenn du dich von Gott prägen lässt, wenn du im Gebet Zeit mit ihm verbringst, dann kann dein Denken verändert werden und plötzlich fallen dir Dinge auf bei dem Medienkonsum. Sagst, das kann ich mir nicht mehr anschauen, da muss ich abstellen, das ist eine Lüge. Und das ist der Ansatz, den wir brauchen. Wenn wir den nicht haben, dann werden wir mit der Welt mitschwimmen, früher oder später. Und hier, wir brauchen eine Veränderung unseres Sinnes. Und das nicht nur einmal bei unserer Bekehrung, das brauchen wir immer wieder neu. Weil die Welt uns eben immer wieder beeinflusst, jeden Tag. Da müssen wir immer wieder uns eichen lassen an den Maßstäben Jesu. Veränderung unseres Denkens, unseres Sinnes, unseres Empfindens. Und dass wir dann plötzlich merken, wo alle sagen, das ist doch gar nicht schlimm. Oder wo alle sagen, das sieht doch jeder. Wo er sagt, nein, ich sehe das nicht, weil mein Gewissen ist geschärft an den Ordnungen Gottes. Mein Sinn ist eben nicht so wie der Sinn der Welt um uns herum. Also deshalb lasst euren Sinn verändern, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige Wille Gottes ist. Und das brauchen wir auch oder gerade bei der großen Verführungsmacht, die uns die Medien heute bieten, und dass wir nicht von denen mitgerissen werden, weg von Gott, sondern dass wir sie positiv nutzen können und dass wir dem Negativen Einhalt gebieten. Das wünsche ich euch, und ich möchte gerade jetzt zum endgültigen Abschluss noch meines Teils mit euch beten, weil das finde ich eine ganz wichtige Sache. Wenn ich euch einige Sachen erzählt habe, wichtig ist, dass ihr sie mitnehmt und dass Gott euch Kraft und Weisheit gibt, sie umzusetzen.